Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dina Netz im Studio, guten Tag. Heute begegnen uns in dieser Sendung zweimal Jugendliche, die sich nicht ganz so verhalten, wie die Erwachsenen das von ihnen erwarten. Angel ist ein Junge, zieht aber lieber Mädchenkleider an, im Debütroman des US-Amerikaners Joseph Cassara. Und Zazie ist rotzfrech und respektlos. Zazie in der Metro, das ist bis heute in Frankreich ein Kultbuch. 1959 erschienen, wurde der Roman von Raymond Queneau sofort zum Bestseller und mit der Verfilmung von Louis Malle ein Jahr später auch zur Ikone. Das Bild der Titeldarstellerin Catherine de Mongeau findet sich bis heute auf vielen französischen Zazie-Ausgaben. Worum geht es in dem Buch? Eigentlich um Sprache und um das Spiel damit, aber es gibt auch eine Handlung. Die ungefähr 13-jährige Zazie verbringt ein Wochenende bei ihrem Onkel Gabriel in Paris, weil ihre Mutter sich ungestört mit ihrem Liebhaber vergnügen möchte. Zazie will unbedingt mit der Metro fahren, aber die wird leider gerade bestreikt. Dafür erlebt die freche Zazie allerlei anderes, zumal ihr Onkel einen recht bunten Freundeskreis hat. Frank Heibert hat Zazie in der Metro jetzt neu ins Deutsche übersetzt und ein Nachwort verfasst. Ich habe ihn gefragt, Herr Heibert, die bisher vorliegende Übersetzung stammt von Eugen Elmlee. Warum war jetzt eine neue dran?
Es ist so, dass sich das Übersetzen in den dazwischenliegenden fast 60 Jahren verändert hat. Die Art, wie wir sprechen, hat sich verändert. Es geht ja viel um Mündlichkeit und Dialoge in dem Buch. Außerdem ist die Forschungslage mittlerweile anders. Ich habe dank der ausführlichen Plejad-Ausgabe mit ihren ganzen Materialien viel mehr Hintergrundinformationen bekommen können, als Elmlee das damals hatte. Und dementsprechend gibt es also wirklich verschiedene Gründe, da nochmal zu schauen, dass man die Unmittelbarkeit dieses Buches in einer neuen sprachlichen Fassung an die Leserinnen bringt.
Dann hören wir in diese neue sprachliche Fassung, bevor wir weiter über das Buch sprechen, doch einfach mal rein. Frank Heibert liest jetzt eine Passage aus der Neuübersetzung von Zazie in der Metro, und zwar die Eingangsszene, in der Zazie am Bahnhof in Paris ankommt.
Gabriel lässt den Blick in die Ferne schweifen. Die beiden sind bestimmt ganz hinten, Frauen halt, immer ganz hinten. Aber von wegen, taucht da eine Rotznase auf und haut ihn an. »Ich bin Zazie und du bist mein Oheim Gabriel, wetten?« »Ja, der bin ich«, erwidert Gabriel und legt ein gewisses Oho in seinen Ton. »Und jetzt fährst du mit deinem Oheim heim.« Die Göre lacht sich weg. Gabriel nimmt sie mit höflichem Lächeln in die Arme, hebt sie an seine Lippen, küsst sie, sie küsst ihn, er setzt sie ab. »Du riechst ja sowas von gut«, sagt das Kind. »Gorilla von Mif Saint-Florent«, erklärt der Tarzan. »Tust du mir davon was hinter die Ohren?« »Das ist dein Herrenparfum.« »Du siehst, womit du es zu tun hast.« Endlich schafft sich Jeanne Grosstit bei. »Du wolltest ja darauf aufpassen. Bitte, da hast du's.« »Läuft«, sagt Gabriel. »Kann ich mich auf dich verlassen? Weil, verstehst du, ich will nicht, dass sich die ganze Familie an ihr vergreift.« »Aber Mami, letztes Mal warst du doch gerade noch rechtzeitig.« »Wie auch immer«, sagt Jeanne Grosstit, »das kommt mir nicht nochmal vor.« »Sei ganz unbesorgt«, sagt Gabriel. »Gut, dann treffen wir uns übermorgen hier. Der Zug geht um 18.60 Uhr.« »Bahnsteigabfahrt«, sagt Gabriel. »Natürlich«, sagt Jeanne Grosstit. Sie hat die Besatzung hautnah erlebt.
Eine Passage aus Zazie in der Metro von Raymond Queneau in der Neuübersetzung von Frank Heibert. Und Herr Heibert, was hier jetzt schon gleich deutlich wird, der Roman ist ein ganz großes Sprachspiel, die Königsdisziplin des Übersetzers sozusagen. Da kann man jetzt vor Ehrfurcht erstarren. Mir scheint eher, Sie sind da mit einer ganz eigenen Unbekümmertheit drangegangen und haben mehr nachgedichtet als übersetzt. Kann man das so sagen?
Ich habe so übersetzt, wie man immer übersetzt. Man guckt, was im Original passiert, was der Autor oder die Autorin damit bewirken wollte und versucht, das mit den Mitteln der eigenen Sprache nachzuschaffen. Das ist bei spielerischen Texten schon etwas, wo man einfach ein bisschen origineller werden muss im Deutschen, also wo man einfach nicht jedem Satz genau ansehen kann, wie er im Französischen geheißen hat. Das sollte man eigentlich nie können. Und dementsprechend könnte man auf die Idee Nachdichten kommen, aber ich bin der Überzeugung, dass Übersetzen eigentlich immer so geht. Es fällt nur bei diesem Text besonders auf.
Das führt in Ihrem Fall zu vielen Freiheiten, um diese verschriftlichte Mündlichkeit, wie Sie es nennen, zu übertragen. Also Sie haben zum Teil sogar Namen geändert von Madot Petit Pied zu Madot Kleine Füße. Dieser sprichwörtlich gewordene Satz des Papageis La Verdure heißt bei Ihnen auch etwas anders als bei Elmlee. Der heißt bei Ihnen, du quatscht und quatscht, sonst hast du nichts zu bieten. War es nötig, so weit zu gehen mit den Freiheiten des Übersetzers?
Also die Abweichung von der ersten Übersetzung, das ist ja keine übersetzerische Freiheit, das ist einfach meine Interpretation. Und wenn man diesen Satz von La Verdure nimmt, dann kann man gucken, was der im Französischen für einen Rhythmus hat. Tu parles, c'est tout ce que tu sais faire. Du quatscht und quatscht, sonst hast du nichts zu bieten. Das ist rhythmisch ziemlich gleich. Bei Helmlee heißt es, wenn ich mich recht entsinne, du quasselst, das ist alles, was du kannst.
Genau, ja.
Das ist rhythmisch wirklich, naja, also zumindest anders. Und das ist so der Punkt. Also ich habe mir einfach angeguckt, was passiert im Original. Ich habe nicht ständig auf Helmlee geschielt, wie er es gemacht hat, sondern es wirklich von mir aus gemacht. Und damit, glaube ich, bin ich absolut da, wo Übersetzer stehen sollten. Nämlich eben zu sagen, ich interpretiere diesen Text so, dass er im Deutschen hoffentlich eine äquivalente Wirkung zum Original hat.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, inzwischen hat sich das Übersetzen verändert, die Sprache hat sich geändert seit der Übersetzung von Helmlee. Welche Halbwertszeit hat denn Ihre Übersetzung?
Keine Ahnung, aber sicher wird sie irgendwann auch ablaufen. Also irgendwann wird da jemand sitzen und sagen, typisch 10er Jahre, das muss man jetzt mal neu machen. Und das ist in Ordnung. Ich meine, es ist ja nicht so, dass Übersetzungen schneller altern würden als Originale. Die altern auch. Nur nehmen wir das sozusagen in Kauf, wenn wir das Buch lesen, weil wir wissen, das ist aus einer anderen Zeit. Wenn aber ein Text sich dazwischen schiebt aus einer anderen Zeit, also ein deutscher Text aus einer anderen Zeit, die weder Original noch Lesezeit ist, dann stört uns das. Ich finde das völlig normal und insofern hoffe ich, sie hält ein bisschen. Wenn Sie dafür nochmal ein Beispiel wollen, also es gab ja diesen Satz, wo Gabriel einfach sagt, läuft. Da steht im Französischen ça ira und bei Helmlee stand, es wird schon gehen. Und wenn es um Schnelligkeit, Unmittelbarkeit und Direktheit geht, dann finde ich, kann man da noch mal ein bisschen Tempo zulegen im Vergleich zu, es wird schon gehen.
Ja, auf jeden Fall ist Ihre Übersetzung schnittig, das kann man, glaube ich, sagen. Kommen wir vielleicht ein bisschen zu dem Buch überhaupt. Das hat ja eine unglaubliche Erfolgsgeschichte gehabt. Sie vergleichen Sazie in Ihrem Nachwort mit Pippi Langstrumpf. Das stimmt in Sachen Respektlosigkeit ganz sicher. Andererseits ist sie dann auch so eine Heranwachsende, die keine Ahnung hat, was homosexuell bedeutet. Ist es diese Mischung aus Rotzigkeit und Naivität, die die Figur Sazie so interessant macht?
Unter anderem ja, ganz klar. Also sie weiß von vielem erstmal nichts, aber sie tritt immer altklug auf und lässt sich nicht die Butter vom Brot nehmen. Und dieser Kontrast in der Figur ist natürlich für uns lustig, das ist ja auch ein bisschen süß. Der Unterschied zu Pippi Langstrumpf ist halt der, dass Pippi Langstrumpf macht, was sie will, weil sie keinen hat, der ihr Vorschriften macht. Und Sazie hat ständig Leute um sich rum, die versuchen, ihr Vorschriften zu machen und das lässt sie sich nicht gefallen. Ist insofern also, wenn man so will, noch ein bisschen frecher und passt auch noch mehr zu Queneau.
Eigentlich ist ja auch ein weiterer Unterschied, dass die Umgebung von Pippi Langstrumpf ziemlich piefig ist, wohingegen die Umgebung von Sazie eigentlich genauso schräg und frech ist wie sie selber. Was ist jetzt eigentlich der Grund dafür, dass das Buch bis heute so beliebt ist? Ist es die Figur Sazie? Sind es all diese schillernden Figuren oder ist es die Stadt, die da beschrieben wird? Was denken Sie?
Ich glaube, es ist wirklich der Mix. Also wir haben einen Stadtroman, wir haben eine Art von Roadmovie durch Paris mit genau all dem, was ein Roadmovie auszeichnet, mit irgendwie absurden Begegnungen und Überraschungen und wo der Plot gelegentlich auch mal vergessen wird und dann kommt was anderes und irgendwann geht es dann wieder dahin zurück. Das ist das eine, die Paris-Atmosphäre. Dann natürlich diese originellen Figuren, die in jeder Großstadt vorkommen, aber nicht in jedem Roman darüber. Und dann natürlich einfach der Humor, der in der Sprache liegt, also auch der Genuss, mit dem Queneau selber zwischen einer ironischen Erzählerinstanz und eben den sehr direkt und manchmal auch ironisch umständlich sprechenden Figuren wechselt. Das macht einfach Spaß für jeden, der an Sprache ein bisschen Spaß hat. Ja, und diese Respektlosigkeit ist das, was das alles zusammenhält. Also Autoritäten überzeugen uns nur, wenn sie uns überzeugen. Wenn nicht, tritt man ihnen vors Schienbein.
Jetzt haben Sie sich erlaubt, etwas auf Deutsch zugänglich zu machen, was es bisher noch gar nicht auf Deutsch zu lesen gab, nämlich zwei Passagen aus einer früheren Manuskriptfassung von Queneau, in denen Sazie dann letztlich doch mit der Metro fährt. Die hatte Raymond Queneau wieder rausgenommen, bevor er das Buch im Original veröffentlicht hatte. Warum haben Sie diese Passagen jetzt noch mit dazugenommen?
Also Queneau hat in den 40er Jahren angefangen, das Buch zu schreiben. Und da war die Idee, wie man mittlerweile aus Materialien weiß, dass eben eine Göre aus der Provinz in die Großstadt kommt, da die Metro entdeckt und ganz begeistert ist. Und dann hat er das Buch zur Seite gelegt aus biografischen Gründen und hat dann gegen zweite Hälfte der 50er es wieder vorgenommen und dann, wie man in diesen Materialien lesen kann, gemerkt, die Metro hat sich doch ziemlich verändert, das kann ich eigentlich alles gar nicht mehr so schreiben. Und offenbar hatte er dann keine Lust, diese Kapitel neu zu schreiben, sondern hatte eine ganz andere und viel Queneauschere Idee, nämlich lustiger, zu sagen, ja, ich mache hier einen Antiklimax, ich nenne das Ding Sasi in der Metro und sie kommt überhaupt nicht in die Metro rein. Bis auf den Schluss, wo sie im Erschöpfungskoma nach Hause gebracht wird, als die Metro nicht mehr bestreikt wird.
Wo sie es nicht mehr mitbekommt, dass sie Metro fährt.
Genau. Nun ist es so, dass in der Plejade-Ausgabe seines Gesamtwerkes, also Plejade ist sozusagen der Verlags-Olymp in Frankreich, jeder, der einen großen Namen hat, kriegt irgendwann eine Gesamtausgabe bei der Plejade. Da drin sind diese Vorstudien und Materialien und eben auch diese beiden Kapitel in der Metro abgedruckt. Die waren noch gar nicht zugänglich, als Helmle damals übersetzt hat. Und ich habe dann mit Surkamp zusammen, wir haben darüber diskutiert, was machen wir da? Und es wäre doch irgendwie lustig, wenn man das anbietet. Und so gibt es also zwei Kapitel, das vierte und das zehnte, von denen man aus dem Text raus praktisch umsteigen kann in den Anhang und umsteigen kann in die Metro. Denn die sind fast ersatzweise dann zu lesen, wenn man so möchte. Und dann kann man hinterher wieder in die Handlung vorne zurück. Einfach damit man sieht, so wäre es gewesen, wenn Queneau die Kleine doch durch die Metro geschickt hätte.
Wäre aber ein bisschen schlapper gewesen, habe ich den Eindruck gehabt, oder?
Naja, erste Fassung halt, frühere Fassung. Man merkt schon den Queneau und es passiert da sprachlich auch schon einiges. Aber klar, alles, was funktioniert, hat weniger Komikpotenzial als das, was nicht funktioniert. Also man kann sie ja am Schluss lesen, um diese Abzweigung, die Alternative Reality sozusagen, sich nochmal anzugucken. Aber es ist ja nicht so, dass die jetzt tatsächlich im Text selber als Ersatz von Kapitel 4 und 10 stünden und die gäbe es dann nicht. Also insofern, weil wir einen Klassiker vor uns haben, der 60 Jahre alt ist, ist es eher auch das Bemühen, einfach ein bisschen um den herum was zu liefern, damit man es nochmal besser verstehen kann. Und das ist ja auch der Sinn zum Beispiel von dem Nachwort und von den Anmerkungen, damit man da einfach ein bisschen Zusatzinformation kriegt. Das ist bei Klassikern, auch modernen Klassikern, glaube ich, eine gute Idee.
Das sagt Frank Heibert über Klassiker, über das Übersetzen und konkret über seine Neuschaffung von Sasi in der Metro von Raymond Queneau. Die Neuausgabe ist bei Surkamp erschienen. Vom Paris der 1950er Jahre wechseln wir jetzt ins New York der 80er Jahre, genauer in die Ballroom-Kultur, eine Subkultur der LGBTQ-Szene. Bei sogenannten Bällen treten überwiegend latinoamerikanische und afroamerikanische Kandidaten, meist homo- oder transsexuell, in unterschiedlichen Kategorien gegeneinander an. Zu gewinnen gibt es Trophäen, Preise und vor allem Ansehen. In den 80er Jahren erlebte die Ballroom-Szene ihren Höhepunkt und von dieser Zeit erzählt Joseph Cassara nun in seinem Debütroman. Cassara, 1989 in New Jersey geboren und dort aufgewachsen, hat an der New Yorker Columbia University studiert und den Iowa Writers Workshop absolviert. Das Buch ist mit einigen Preisen ausgezeichnet worden und jetzt auch auf Deutsch erschienen unter dem Titel »Das Haus der unfassbar Schönen«. Isabel Bach hat den Roman gelesen.
Angel wächst als Junge mit puerto-ricanischen Wurzeln auf, im New Yorker Stadtbezirk Bronx. Schon früh merkt er, dass etwas nicht stimmt. Er fühlt sich nicht männlich, sondern weiblich, trägt gern hohe Schuhe und glänzende, bodenlange Kleider.
Er kam mit einem engen, silbernen Kleid in Größe »Wie klein ist das denn?« zurück, aber es lag auf Angels Figur wie Plastikfolie auf einem Teller Koteletts, fest, aber elastisch. Als sie hineingeschlüpft war und erst ihr Spiegelbild anstarrte und dann Jamie, der sie im Spiegel anstarrte, hob sie die Arme, wie um loszufliegen. Den Kopf zurückgelehnt, den Mund geöffnet, schloss sie die Augen und lachte. Frei, dachte sie, vollkommen frei.
Doch im New York der 1980er Jahre hat Angel es nicht leicht. Den vergeblichen Kampf um Anerkennung und die Unsicherheit über die eigene Identität verdeutlicht Autor Joseph Cassara zu Beginn des Romans mit wechselnden Personalpronomen.
Angel hätte sich dafür ohrfeigen können, so selbstsüchtig gedacht zu haben. Geglaubt zu haben, nur weil sie beschlossen hatte, als Frau durch die Straßen zu gehen, wäre Mami bereit, ihre Entscheidung auf der Stelle zu akzeptieren. »Du siehst aus wie eine billige Straßennutte«, sagte Mami, in einem so ruhigen Tonfall, als würde sie aus der Fernsehzeitung vorlesen. Angel ging ins Schlafzimmer, um sich umzuziehen. Er zog T-Shirt und Jogginghose an und betrachtete den Jungen im Spiegel. Das Wort Nutte durchfuhr ihn. Vielleicht hatte Mami recht. Vielleicht sah er wirklich wie eine Nutte aus.
Als Angel es nicht länger aushält, läuft sie mit 17 von zu Hause weg und gründet das House of Extravaganza. In ihre Wahlfamilie nimmt sie Trans- und Homosexuelle aus der latinoamerikanischen Community auf, die von ihren leiblichen Familien verstoßen wurden. Innerhalb der Gruppe entwickelt sich ein enger Zusammenhalt, der von gegenseitiger Unterstützung geprägt ist. Gemeinsam kämpfen Angel und ihre neuen Kinder, Venus, Juanito und Daniel, gegen Hunger, AIDS, Diskriminierung und Gewalt.
»Jemanden rächen, den ich gerade erst getroffen habe?«, wiederholte Angel. Nenya, ich muss für Leute in die Bresche springen, die aussehen und sich bewegen wie ich, weil wenn er dir weh tut, dann tut er auch mir weh, verstehst du?
Zu seinem Debütroman inspiriert wurde Joseph Cassera von Jenny Livingstons Dokumentarfilm Paris is Burning und vom realen House of Extravaganza, das heute noch existiert. Die Biografien der Romanfiguren ähneln denen tatsächlicher Mitglieder dieses Hauses, die Romanhandlung ist jedoch fiktiv. Um einen möglichst authentischen Eindruck von der Subkultur zu vermitteln, charakterisiert Joseph Cassera seine Figuren durch verbale und nonverbale Äußerungen, die aus der LGBTQ-Ballroom-Szene stammen. Missfallen und Unzufriedenheit drücken sie oft gestisch und mimisch aus, etwa durch demonstratives Wegschauen mit hochgezogener Augenbraue. Eine Geste, die als Shade geben bezeichnet wird. Dass die Mitglieder des House of Extravaganza der latinoamerikanischen Community entstammen, spiegelt sich in der Sprache des Romans deutlich wider. Immer wieder sind spanische Worte in den Text eingeflochten, besonders häufig in Szenen, die mit Gedanken, Gefühlen oder dem Verhalten einzelner Figuren in Zusammenhang stehen. Dies mag im englischen Original funktionieren, in der deutschen Übersetzung wirkt es schlicht ungelenk und alles andere als authentisch.
Bevor sie an diesem Tag zur Arbeit ging, stellte sie sich vor den Spiegel und blähte die Nüstern, um zu sehen, ob es noch irgendwelche Pillows gab, die gestutzt werden mussten. Sie hatte den Job angenommen, weil er, polos menos, schnelles Geld brachte. Sie konnte ihn nebenbei erledigen, wenn sie nicht an den Piers war. Und er war dauerhaft. Porke, sie wollte verdammt sein. Verdammt, wenn sie jemals für Sozialhilfe Schlange stehen müsste. Auf gar keinen Fall würde sie betteln.
Äußerst unbefriedigend ist die Tatsache, dass der gesamte Roman nur einen einzigen Ballbesuch thematisiert, obwohl die dort ausgetragenen Wettbewerbe eine sehr wichtige Rolle im Leben der Figuren spielen. Gerade für Leser, die mit der Ballroom-Szene nicht vertraut sind, wäre es wichtig, mehr über die Bälle zu erfahren, um deren Bedeutung erfassen zu können. Der einzige beschriebene Ballbesuch gibt Aufschluss darüber, wie sich die Figur Juanito aus der Realität flüchtet. Vordergründig geht es um Glanz und Glamour, um banale Fragen, die in diesem Moment jedoch große Bedeutung haben.
Er hatte kein Accessoire. Das war das Einzige, was ihm durch den Kopf ging, als er sich an einen Ecktisch setzte und zusah, wie sich die Queens mit ihren Grüppchen und Familien auf die Stühle verteilten. Als er zusah, wie die Jury mit ihren Schildern, auf denen 8, 9, 10 stand, die Bühne betrat. Wie die Moderatoren das Mikrofon anschlossen und dafür sorgten, dass die Pokale auf dem Beistelltisch hinter der Jury nach Größe geordnet waren. Jemand schaltete den großen Ventilator in der Ecke ein und auf dem Balkon schüttete jemand einen großen Karton mit diesen kleinen Styroporteilen aus, die man mit ins Paket legte, wenn man ein Geschenk verschickte. Sie waren wie weiße Konfettiklumpen, die auf die Leute herunterhagelten und sich in ihren Dauerwellen und Afrolocken verfingen. Und er hatte kein verdammtes Accessoire.
Der Roman konfrontiert seine Leser mit einer Subkultur, in der junge Trans- und Homosexuelle aus der latinoamerikanischen und afroamerikanischen Community in familienähnlichen Strukturen zusammenleben und sich gegenseitig unterstützen. Leider werden zu viele Aspekte nur kurz angerissen und zu oberflächlich thematisiert. Das Haus der unfassbar Schönen schafft es nicht, seine Leser wirklich in die Ballroom-Szene eintauchen zu lassen.
Das bedauert Isabel Bach. Sie besprach Joseph Cassaras Roman Das Haus der unfassbar Schönen. Er ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Stefan Kleiner hat ihn aus dem Englischen übersetzt. Annette Kopetzky übersetzt aus dem Italienischen und für ihre herausragenden Literaturübersetzungen wird sie, wie der Deutsche Literaturfonds heute bekannt gegeben hat, mit dem Paul-Celan-Preis ausgezeichnet. Annette Kopetzky erhält ihn für ihr Gesamtwerk, also für ihre Übersetzungen von Pier Paolo Pasolini, Eri De Luca, Andrea Camilleri, Roberto Saviano, Alessandro Barrico und vielen mehr. Besonders würdigte die Jury Kopetzkys Übersetzung des Romans Am Hügel von Capo di Monte von Wanda Marasco, weil, Zitat aus der Begründung, sie den vielstimmigen Chor der Seelen Neapels hörbar macht und mit bewundernswertem musikalischem Gespür alle Tonlagen anstimmt, nuancenreich bis in die feinsten Verästelungen der filigranen Metaphorik. Der Paul-Celan-Preis ist mit 20.000 Euro dotiert. Mehr Literatur gibt es heute Abend in der Lesezeit. Ab 20.30 Uhr liest Norbert Zähringer noch einmal aus seinem Mondlandungsroman »Wo wir waren«. Im Anschluss folgt jetzt nach den Nachrichten erstmal Forschung aktuell, unter anderem mit Neuigkeiten über die Sozialstrukturen von Gorillas. Und das war's für heute vom Büchermarkt. Am Mikrofon war Dina Netz.